Da kam eine Sattlerin für ein Pferd, was ich im Beritt hatte, und die Besitzerin war auch dabei. Und die hat dann das Pferd angeguckt und hat irgendwie gesagt, ja, da habe ich ein paar Sättel dabei und wir können mal schauen und so. Und hat dann einen Sattel aufs Pferd gelegt und gesagt, ja, der passt, jetzt könnt ihr mal Probe reiten. Und die Stute war noch nicht so weit, also die war Schritt, Trab, Galopp geritten und auch frei und sicher und alles gut. Aber ich habe trotzdem auch so aus einem Gefühl raus gesagt, ich nehm sie an die Longe. Und habe die Besitzerin nicht draufgesetzt, weil die Besitzerin musste ja den Sattel aussuchen. Und die Stute rief ganz komisch und wir sind angetrabt und die Stute hat schon so Anstalten gemacht, loszubocken. Und dann habe ich durchpariert und gesagt, nee, das passt nicht. Und dann war die Sattlerin so ein bisschen so, doch, doch, das passt eigentlich schon und so, aber ja, okay, dann nehmen wir halt noch einen anderen Sattel, hat dann noch einen anderen Sattel draufgepackt. Das dann ist sie tatsächlich die Sattlerin, ja, das Pferd und das Pferd ist quasi blöd. Und dann habe ich gesagt, Moment, ich hole mal meinen Sattel, der definitiv nicht 100% passt. Deshalb wollen wir ja einen Maßsattel. Und ich meine, die Besitzerin wollte einen eigenen Sattel haben. Haben wir den draufgepackt, ja, und die lief wie ein Glöckchen, Schritt, Trab, Galopp.
Hi und schön, dass du da bist bei Sattelpro, dem Podcast für Pferdeprofis und Sattelexperten. Ich bin Dr. Maren Bohlieber, deine Sattelwissenschaftlerin. Vielleicht kennst du das. Du arbeitest mit Pferden, siehst Probleme und hast das Gefühl, der Sattel spielt irgendwie eine Rolle. Du kannst aber nicht genau erklären, woran es liegt und was man machen kann. Dann bist du hier genau richtig. Hier bekommst du fundiertes Wissen rund um den Sattel, direkt aus der Praxis für deine Praxis. Lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sattelpro. Schön, dass du da bist. Ich freue mich heute ganz besonders auf diese Folge, denn neben meinem Lieblingsthema Sattel geht es noch um ein weiteres Lieblingsthema, nämlich den Lusitano. Und hierzu habe ich mir Leonie Bühlmann als Gast eingeladen. Und Leonie ist Gestütsleiterin von La Perla. Ich würde jetzt mal behaupten, sicherlich dem bekanntesten Lusitano-Gestüt in Spanien gelegen. Also, ich kenne es sehr gut, schon allein aus den ganzen Messebesuchen von euch und sozialen Medien und wo ihr überall präsent seid und einfach dieser wunderschönen, ja, Aufzucht, die ihr euren Pferden gebt und ja, ermöglicht. Und heute, ja, geht es natürlich einmal auch um das Thema Sattel. Wir sind ja im Sattel-Podcast und vielleicht auch die ein oder andere Herausforderung, die man beim Besatteln iberischer Pferde hat. Natürlich schauen wir uns aber auch den Lusitano ein bisschen genauer an und schließlich wollen wir auch über das große Herzensprojekt von Leonie sprechen, nämlich dem Umzug von 200 Lusitanos in eine neue Finca. Leonie, ich freue mich total, dass du da bist. Vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast.
Ich danke dir sehr für die Einladung und dass ich da sein darf. Ich freue
Ja,
mich
sehr
sehr.
gerne. Stell dich doch bitte mal kurz vor, für alle, die dich nicht kennen. Wer bist du? Wie bist du zur Gestütsleiterin von La Perla gekommen? Was macht euer Gestüt aus? Vielleicht magst du uns da mal einmal mitnehmen.
Ja, sehr gerne. Ja, mein Lebensweg ist keine Autobahn. Ist ein sehr verschlungener Pfad mit vielen Überraschungen. Also geboren bin ich in der Schweiz. Ich habe dann spanische Sprachen und Literaturwissenschaften studiert und bin für 6 Monate nach Madrid, um ein Auslandssemester zu studieren. Also 6 Monate war geplant. Ich bin dann, das ist jetzt 20 Jahre her, sogar ein bisschen mehr. Und weil ich mich einfach so wohl gefühlt habe in Spanien und ich gesagt habe, ja, möchte hier bleiben und ich habe dann mein Studium in Madrid beendet. Also ich habe 4 Jahre in Madrid studiert und mit Pferden habe ich halt schon immer, ja, war schon immer meine große Liebe und meine große Leidenschaft schon als Mädchen und meine Eltern haben mir das auch ermöglicht, dass ich eben reiten durfte und ich habe jede freie Minute im Stall verbracht, so wie halt viele Pferdemädchen. Und ich habe damals, als ich nach Spanien bin, für eben dieses Austauschsemester meinen PAE dabei gehabt. Und das heißt, ich bin auch dort sofort, ja, in der Pferdewelt auch viel gewesen. Der lebt übrigens heute noch, der wird jetzt 27 und
Toll.
ist
Ja,
topfit. Ja, der ist immer
schön.
noch an meiner Seite, das ist sehr schön, ja.
Toll.
Und ja, so ist es dann irgendwann gekommen, dass ich La Perla kennengelernt habe vor, ich glaube, 17 Jahren fast. Und weil das Gestüt ist, liegt ungefähr 130 Kilometer nördlich von Madrid, also eigentlich ganz nah an Madrid. Genau. Und dann habe ich am Anfang, ja, angefangen mit dem Gestüt zusammenzuarbeiten. Ein paar Jahre später, nach Abschluss vom Studium, bin ich dann als Bereiterin eingestiegen. Und wie du schon vorher gesagt hast, wir sind präsent gewesen auf Messen und so weiter. Also jetzt habe ich ein paar Jahre tatsächlich keine Messen mehr gemacht, aber viele Jahre habe ich viele Messen gemacht und habe dann eben nicht nur, ich war quasi nicht nur Bereiterin, sondern habe dann eben auch so Sachen gemacht wie Messen organisieren, die Website übersetzen, mich um Kunden aus dem Ausland zu kümmern, weil ich eben nicht nur Spanisch spreche, sondern noch andere Sprachen. Und ja, so wurde es dann halt immer mehr und mehr und mehr. Und als dann der Vorbesitzer, der Gründer vom Gestüt, gesagt hat, er möchte eigentlich aufhören, er möchte sich langsam zur Ruhe setzen, habe ich dann alles übernommen. Und das ist jetzt dann fast 10 Jahre her.
Oh ja, schon so lange, ja. Toll. Das ist ja auch eine große Verantwortung, die du dann von jetzt auf gleich, oder bist du natürlich ein Stück weit reingewachsen, aber letztendlich dein letzter Schritt ist natürlich dann doch nochmal ein Sprung wahrscheinlich, die Verantwortung nicht nur für einen, sondern gleich für ja weit über 100 Pferde zu übernehmen, was natürlich die Gesunderhaltung der Pferde, aber ja Aufzucht und überhaupt die Haltung und den gesunden Start ins Leben angeht, ne?
Absolut.
Ja, das
Absolut,
glaube ich. Ja, wie ist das denn auf eurem Gestüt? Also man sieht ja immer diese wunderschönen Bilder und Fotos und Videos. Beschreibt doch mal, was machen, also wie leben eure Pferde dort?
der größte Teil der Pferde lebt draußen auf Weiden. Also ich habe zwei Stutenherden. Die eine Herde sind die Zuchtstuten und die Stuten, die quasi gedeckt werden, dann oder trächtig sind. So. Die andere Herde sind die Jungstuten und die alten Stuten. Manchmal ist es so ein bisschen durchmischt, weil wir haben, also die eine Weide ist ziemlich viel weiter hinten und wenn dann hinten zum Beispiel eine Stute verletzt ist, dann müssen wir die reinholen, dann ist die eine Weile drin, dann lassen wir sie manchmal dann einfach vorne wieder raus, anstatt wieder ganz nach hinten. Deshalb durchmischt sich's manchmal und dann müssen wir wieder Ordnung schaffen, damit es wieder die kleine Herde sind. Und dann haben wir eine Herde von Junghengsten, die quasi, also jetzt im Moment ist es so, dass gerade jetzt, Anfang April, ist es so, dass wir eine Herde haben von Junghengsten, die werden jetzt dann 2 Jahre alt, eine Herde, die werden jetzt dann 3 Jahre alt und eine Herde, die werden jetzt dann 4 Jahre alt.
Oh ja.
Und die Absetzer, also die Fohlen vom letzten Jahr, die jetzt dann 1 Jahr alt werden, die sind jetzt gerade drin, weil wir haben vor kurzem abgesetzt und mit denen machen wir jetzt so langsam ein bisschen Fohlen-ABC, also so. Überall kraulen, anfassen, Hufe nehmen und dann lernen, am Halfter, einen Halfter zu tragen und am Halfter zu
Okay.
gehen.
Super. Also
Und ja, und im Ende April ungefähr kommen dann die 4-Jährigen rein und mit denen fangen wir an zu arbeiten und die jetzt dann 1-Jährigen gehen raus und dann haben wir wieder eine Weide von solchen, die 1-, 2-, 3-Jährig sind, respektive 2-, 3-, 4-Jährig werden dann in einem Jahr. Und drin haben wir alle Zuchthengste und die Pferde, die wir im Training haben. Die Hengste halt nicht in Gruppen, das geht leider. Und die Wallache aber eigentlich alle in Gruppen. Das heißt, drin haben wir im Moment so um die 25 Pferde,
Oh ja.
was natürlich im Vergleich zu allem sehr wenig ist.
Ja, gut, aber es ist so ein gut, also ein moderater Pensionsstall sozusagen von der
Ja,
Größe.
hat
Also,
gut zu tun, ja.
das glaube
Definitiv.
ich, ja.
Ja.
Okay, drin heißt dann tatsächlich Stallungen. Ist das vergleichbar mit Stallungen in Deutschland? Haben die Pferde dann irgendwie Paddocks noch dran oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also es ist noch nicht ganz so ideal, wie ich es gerne hätte. Ich habe in den letzten Jahren sehr viel verändert, sehr viel verbessert. Mehr kann ich nicht. Einerseits, weil wir sind hier zur Pacht und können gar nicht alles machen, was wir wollen, sage ich jetzt mal. Wir sind auch in einem Naturpark, das heißt, wir können auch nicht einfach groß drauf losbauen. Das heißt, es ist noch nicht ganz alles so, wie ich es gerne hätte. Ein paar Boxen haben Paddocks, aber nicht alle. Ich habe zusätzliche Paddocks gebaut, sodass alle Pferde jeden Tag ganz sicher raus können, einige Stunden. Und die Wallache sind so, dass die, also wir haben quasi im Moment zwei Wallachgruppen. Die eine Gruppe ist tagsüber auf einem großen Paddock zusammen und nachts draußen auf einem größeren Stück, so auf einer kleineren Weide. Und die andere Wallachgruppe ist tagsüber draußen und die ist dann nachts in der Box.
Okay,
Und
ja.
so passt das eigentlich ganz
Ja,
gut.
kriegen die auf jeden Fall ihre Draußenzeit, ihre Kumpelzeit, genau, wo es geht und können ihrem Sozialverhalten nachgehen. Schön, ja, sehr gut. Das heißt, ihr fangt schon sehr, sehr früh an, die Pferde ja auch an den Menschen zu gewöhnen, ne? Wie du sagst, das Fohlen-ABC, das machen sie mit sozusagen, also werden nicht einfach nur auf die Weide entlassen und das war's, sondern da wird auch schon direkt gearbeitet mit den Pferden, ne? Natürlich entsprechend des Alters. Ihr reitet die Pferde dann auch, wenn sie nicht schon vorher verkauft werden, nehme ich mal an, ja, ne? Es wird sicherlich auch ungerittene Pferde geben, die ihr verkauft, aber möglicherweise dann auch schon teilweise ausgebildete Pferde, oder?
Ja, also genau, mit den eigentlich fängt es in sehr vielen Anführungsstrichen Arbeit mit den Fohlen schon früher an, da wir von Anfang an, wenn die auf die Welt kommen, auch immer wieder, also jeden Tag Zeit auf der Weide verbringen. Ja. Und die Fohlen sind sehr neugierig, die gucken an, dann merken sie irgendwann so, oh, es ist total angenehm, wir werden hier gekrault und so.
Ja, okay.
Das heißt, das Vertrauen baut sich so nach und nach auf. Und wenn die dann abgesetzt werden, dann gibt's noch ganz wenige, die vielleicht ein bisschen scheuer sind, die dann aber sehr schnell auch merken, kraulen ist super. Und das erste ist mal kraulen und dann eben ein bisschen halsverführig machen.
Ja.
Und dann ist es so, dass ich die Pferde, wenn sie weniger als 3 Jahre alt sind, nur verkaufe, wenn sie bei mir in der Aufzucht bleiben, weil die Aufzucht einfach so wichtig ist und das ist wirklich so ein Thema, was mir unglaublich im Herzen liegt, weil die Aufzucht wirklich den Grundstein vom gesamten späteren Leben setzt. Und wenn man das nicht berücksichtigt oder dort, ich sage jetzt mal, Fehler macht, die holt man nie mehr auf.
Ja.
Also es wird ganz viel sowohl körperlich wie auch mental in der Zeit festgesetzt und das kann man nicht mehr ändern und das hat man für den Rest vom Leben und das ist mir so wichtig.
Ja.
Und deshalb in der Regel, ich habe ein paar ganz wenige Ausnahmen gemacht, aber für Leute, die ich zum Beispiel selber züchten und selber riesige Aufzuchtweiden haben, okay, also dann ist es okay. Aber was ich nicht möchte, ist, dass die Fohlen irgendwie so halb in der Box, halb im Offenstall groß werden oder so, weil das ist, glaube ich, vielen Leuten nicht bewusst, wie wichtig das ist.
Ja.
Und deshalb eben, wenn die Pferde, also ich mache es zur Bedingung, dass die bei mir bleiben bis mindestens 3-jährig. Lieber ist mir 4-jährig. Das mache ich nicht zur Bedingung, das können die Leute selber entscheiden. Und dann holen wir die jährlich auch 1-2 Mal rein und frischen quasi dieses Fohlen-ABC wieder auf, von überall anfassen, Hufe nehmen und führen, sodass die das bisschen präsent haben. Ansonsten sind wir auch sonst immer wieder auf den Weiden und eben kraulen die Pferde und die sind alle sehr, sehr zugewandt und sehr zutraulich.
Ja.
Und deshalb ist es auch so, dass mir ja nicht alle Pferde gehören, die jetzt bei mir sind, sondern in jeder Herde, je älter die Herden werden, desto weniger Pferde gehören mir und desto mehr Pferde sind quasi schon verkauft, sind aber noch bei mir in der Aufzucht.
Ja.
Genau.
Ja,
und wir fangen eben dann erst 4-jährig mit denen an zu arbeiten.
Okay, ja, das ist ja wirklich ein schöner Ansatz und sicherlich auch recht außergewöhnlich, oder, in der Branche?
Ja, das, ich glaube, einzigartig. Ich kenne jemanden, der das so macht tatsächlich.
Ja.
Ich finde es aber extrem wichtig. Und ich kann es auch nicht verstehen, wenn, also es gibt sogar Züchter, die sagen, also mit 6 Monaten setze ich ab und danach muss das Fohlen weg, weil wir haben keinen Platz.
Ja.
Und ich finde, es ist meine Verantwortung, dass das Pferd, wenn es auf die Welt kommt, dann auch wirklich, also ich finde, meine Verantwortung als Züchter ist nicht, eine Stute zu besamen und das Fohlen auf die Welt zu bringen und nach 6 Monaten zu sagen, tschüss, sondern meine Verantwortung ist es, dem Pferd den bestmöglichen Start ins Leben zu geben und das beinhaltet für mich die ersten 3 bis 4 Jahre.
Ja.
Und auch, viele werden jung verkauft, gewisse werden dann bei uns noch angearbeitet, gewisse auch nicht, möchten es die Leute lieber selber machen. Und alle, die aber nicht verkauft sind mit 4-jährig, die holen wir rein und mit denen fangen wir an zu trainieren.
Okay.
Und die arbeiten wir dann so langsam Stück für Stück an.
Ja, verstehe. Okay. Und da arbeitet ihr nach klassischen Grundsätzen, ne?
Ja.
Ja, okay, also dressurmäßig. Und da ist natürlich das Thema Sattel dann auch relativ bald präsent, ne? Sobald die Pferde gearbeitet werden. Ich habe ja eingangs schon angeteasert, iberische Pferde haben ja auch anatomisch ein bisschen Besonderheiten, ne? Sehr häufig sind das recht kurze Pferde. Je nach wahrscheinlich Zuchtrichtung haben wir vielleicht ein etwas schwächeres Bindegewebe. Nicht bei allen, aber bei einigen, sodass auch da wieder neue Herausforderungen dazukommen, ne? Manche legen auch ganz gern mal ein Bäuchlein an. Das kenne ich aus eigener Erfahrung, gerade dann, wenn sie im deutschen Stall da wirklich sehr nährstoffreiches Heu bekommen. Und das bringt natürlich immer wieder auch Themen mit dem Sattel mit sich. Wie ist deine eigene Erfahrung? Wenn ihr mit den Pferden startet, wie sieht das praktisch bei euch aus? Habt ihr eine Sattelkammer, da sind 10 Sättel drin und du kannst schauen, welcher passt so ungefähr? Arbeitest du mit Pads, um da so ein bisschen auszugleichen? Oder wie macht ihr das?
Ja, es ist eine Mischung aus dem allen, genau. Okay. Also bei den Lusitanos ist es tatsächlich so, dass die eigentlich ein ziemlich gutes Bindegewebe haben. Das ist ja, glaube ich, eher so bei den PAEs ein bisschen das Problem. Mhm. Aber ja, es sind sehr kompakte Pferde, eher kurze Pferde. Und also wenn wir die dann quasi vierjährig anfangen zu arbeiten, wir lassen uns sehr viel Zeit. Wir arbeiten die sehr viel vom Boden aus und arbeiten, also trainieren die auch viel vom Boden aus an. Das heißt, wenn wir uns das erste Mal draufsetzen, sind die schon relativ trainiert. Okay. Also das heißt, die haben schon Muskulatur und so weiter. Ich musste mir früher als Bereiterin immer den Spruch gefallen lassen, du machst die viel zu stark vom Boden aus und so.
Und ich habe nicht mehr reiten danach.
Ja, das war so der. Und ich habe gesagt, also ich möchte die nicht reiten können, weil sie zu schwach sind, sich zu wehren. Ja. Im Gegenteil, ich möchte, dass die muskulär so gut dastehen, dass sie eben kein Problem haben, wenn der Reiter sich dann draufsetzt. Das heißt, also das ist schon mal etwas, was ich denke, was es dann einfacher macht, auch einen passenden Sattel zu finden, wenn die eben nicht irgendwie so. Ja. Ich sage jetzt mal im Gerüst hängen, sondern wenn die schon ein bisschen aufgemuskelt sind. Ja. Und genau, am Anfang fangen wir mit Gurt an und dann mit Pad. Dann habe ich noch meinen alten Springsattel, den benutzen wir auch ganz gerne. Und dann habe ich tatsächlich einige Sättel, weil es gibt Pferde, die haben ein bisschen geraderen Rücken, es gibt andere, die haben vielleicht ein bisschen geschwungenen Rücken. Es ist aber so, und ich denke, dass, also ich denke, wenn ich jetzt Clydesdales, Lusitanos, Araber und Dartmoor-Ponys züchten würde, wäre es viel schwieriger, weil das sind so ganz andere Typen.
Ja.
Da ich Lusitanos züchte und nur Lusitanos, sind die tatsächlich dann nicht so krass unterschiedlich, dass ich sage, boah, ich bräuchte eigentlich für jedes Pferd einen Maßsattel. Plus die jungen Pferde verändern sich ja dann auch noch. Ja. Also dann passt der Maßsattel ein halbes Jahr später ja sowieso nicht mehr.
Ja.
Und wir haben jetzt in den letzten Jahren einen ganz guten Stock an Sätteln, die wir nehmen können. Dann passt der eine ein bisschen, also die einen sind ein bisschen breiter, die anderen ein bisschen schmaler und so. Und dann halt mit gewissen Unterlagen, wo wir auch so sätteln können. Also je nach, ja, auch so Schabracken zum Beispiel von Quidpad finden wir super, weil die so ein bisschen auch noch den Druck gut verteilen. Und dann haben wir so ein bisschen zum Teil Zusatz. Bausteine, sage ich jetzt mal, wo man sagen kann, okay, hier macht man noch was hin oder da noch was und dann passt das eigentlich gut. Klar, wenn das Pferd dann, also vor allem für die Jungen, weil eben die verändern sich, das macht keinen Sinn, einen Sattel anzupassen für ein Pferd, was 2 Monate im Training ist oder 6 Monate oder 8 Monate, ist egal, die verändern sich halt sehr, sehr viel. Aber so passt es eigentlich ganz gut und wenn es dann so ist, dass es später quasi, also zum Beispiel für die Zuchthengste, ich habe für jeden Hengst wirklich dann auch einen Sattel, der passt und der dann wirklich. Aber gleichzeitig ist es so, dass wenn ich jetzt einen Sattel habe, der zum Beispiel auf Ebano passt, dann passt dieser Sattel aber auch häufig auf die Jungpferde, die vielleicht nicht ganz so schmal sind, weil er ist nicht der Größte, aber auf die kleineren passt dann das und auf die größeren und so weiter. Ja. Dann können wir so ein bisschen
modular sozusagen aussuchen.
Genau.
Und was würdest du sagen jetzt von eurem, von eurer Zuchtrichtung? Bei Lusitanos gibt es ja auch, also mittlerweile ja wirklich auch verschiedene Typen, eben eher die etwas klassischere Linie, Barock vielleicht eher kürzer, kleiner, kompakter, mittlerweile ja aber auch mehr und mehr in die Sportpferderichtung, also langbeiniger, elastischer, in die Richtung. Wofür steht La Perla?
Ich möchte immer noch Lusitanos züchten. Also ich möchte nicht, also klar sieht es spektakulär aus, wenn die so langweilig und elastisch und schon fast ein bisschen in die Warmblutrichtung gehen. Klar, das sieht schön aus. Ich möchte, also wenn, dann würde ich eher kreuzen, dann würde ich eher mal ein Warmblut mit einem Lusitano kreuzen, dann ist es wirklich eine Kreuzung. Aber ich möchte eigentlich den Lusitano an sich nicht verändern.
Schön.
Jetzt die Pferde sind nicht irgendwie alle 1,55 und quadratisch. Ja. Das nicht mehr so. Aber, also mein kleinster Zuchthengst ist 1,52. Mhm. Diese Typen haben wir auch noch, aber ich würde jetzt mal sagen, so das Gros der Pferde sind zwischen 1,55 und 1,65. Die Stuten eher ein bisschen kleiner, die Hengste eher ein bisschen größer. Dann gibt es mal einer, ich glaube, der größte ist irgendwie 1,75. Also das gibt es mal. Mhm. Aber nicht, weil ich das züchten will, sondern weil die Natur ihre Launen hat. Ja. Und dann kommt plötzlich auch mal was 1,50 ist. Also das liegt dann auch nicht in der menschlichen Macht, das zu entscheiden. Da macht die Natur, was sie will, und das ist ja auch gut. Aber ansonsten möchte ich wirklich, dass der Lusitano, ich finde den Lusitano absolut großartig und wundervoll. Und ich möchte den genauso behalten, wie er ist, und ihn nicht groß verändern.
Ja, schön. Ja, kann ich nur unterstützen. Ich liebe auch diese klassische Linie, die so einfach noch den Lusitano an sich ausmacht. Ja, total schön. Kommen wir noch mal ganz kurz Richtung Sattel oder auf den Sattel zurück. Mhm. Ihr habt euer Gestüt ja, obwohl der Lusitano ja eigentlich ein portugiesisches Pferd ist, habt euer Gestüt ja in Spanien. Mhm. Wie sieht's denn aus mit Sattelservice da? Also auch wenn du sagst, ja, wir können viel ausgleichen mit Pads und vielleicht Korrekturen und so, aber ab und zu muss ein Sattel ja schon auch mal nachgepolstert werden oder doch mal angepasst werden auf dem Pferd, wenn es halt wirklich nicht nur eine Kleinigkeit ist, die da fehlt. Wie ist denn der Service so in Spanien, Sattelservice?
Ja, sehr schwierig bis nicht existent. Also noch vor einigen Jahren gab es das in Spanien gar nicht, es gab keine Sattler. Das heißt, man ist ins Reitsportgeschäft, hat sich in ein paar Sättel gesetzt und in dem, dem man bequem saß, den hat man mitgenommen und hat dann irgendwie, je nachdem vielleicht noch irgendwie ein bisschen was gepolstert oder auch nicht und ist halt geritten. Okay. Und Sattler, den Beruf gab es eigentlich gar nicht. Jetzt mittlerweile gibt's das, aber immer noch wenig. Also ich kenne zwei.
Okay,
heftig. Und es ist jetzt nicht so, dass wenn ich google und suche im Internet, ich brauche jetzt einen Sattler, dass ich da irgendwie 15 finde und sage, ich suche mir jetzt mal den aus, der es irgendwie sympathisch aussieht. Ja. Sondern man findet die nicht.
Okay.
Und das ist wirklich schwierig. Das ist wirklich schwierig. Und die wenigen, die es gibt, sind, glaube ich, so überlastet, dass es dann auch echt schwierig ist, einen Termin zu kriegen.
Ja, verstehe.
Also das ist nicht einfach. Das ist wirklich einfach.
Aber wie würdest du das sehen? Also im Vergleich zu Deutschland, da hast du ja vielleicht auch noch einen Blick so ein bisschen drauf und hinter die Kulissen. Die Pferdebesitzer in Deutschland sind ja sehr, wie soll ich sagen, bemüht, ihrem Pferd, also ich habe ganz häufig die Anfrage, ja, mach mir den Sattel passend, Hauptsache er passt dem Pferd, ich arrangiere mich schon damit. Aber ganz wichtig ist als allererstes mein Pferd und ich komme an zweiter Stelle. Würdest du das für, ich sag jetzt mal, natürlich kann man das nicht pauschalisieren, aber ist so eine Einstellung auch in Spanien zu sehen?
Ich glaube, dass die Leute sich dessen gar nicht so bewusst sind. Mhm. Vielleicht hat sich's auch geändert. Ich meine, ich lebe jetzt seit fast 10 Jahren hier in meiner Bubble auf dem Gestüt, respektive eigentlich noch länger. Mhm. Also eigentlich sind es eher 14 Jahre. Aber davor hatte ich ja mein Pferd auch im Reitstall in der Nähe von Madrid etc. Und dort haben sich die Leute nicht groß gefragt, passt jetzt mein Sattel oder passt er nicht, sondern man hat dann, wenn er vielleicht nicht gut im Lot lag und man hat gemerkt, boah, man sitzt da immer nach hinten, hat man vielleicht mal hinten was gepolstert, dass der Sattel nicht nach hinten kippt oder so. Aber das war gar nicht so ein Bewusstsein. Oder man hat halt ein Lammfell drunter gemacht und gesagt, ja, das ist ja das Pferd schön, ist ja alles gut. Mhm. Das Pferd hat Lammfell, ist alles gut. Oder hat eben so ein bisschen was rumgepolstert oder so. Mhm. Aber es war nicht so das Bewusstsein von, hey, das Pferd bewegt sich, es ist alles dynamisch. Es sollte passen. Nicht, dass die Leute einfach sagen, ist mir egal, sondern dass sie gar nicht recht begreifen, dass das wichtig ist. So. Ja, vielleicht hat sich's geändert in den letzten 12 Jahren oder so. Ja. Vielleicht, wenn ich jetzt heute im Reitstall wäre in der Nähe von Madrid, würde ich sagen, ah, okay, doch, da kommt doch ab und zu ein Sattler und die Leute, es hat sich geändert. Damals war es tatsächlich so.
Ja. Ja, das ist interessant, dass du das sagst, weil natürlich sicher also es ist ja wie überall in der Welt Angebot und Nachfrage, oder? Und umgekehrt auch Nachfrage und Angebot, oder? Also wenn das Bewusstsein gar nicht da ist, dass man was braucht, dann wird es auch den Dienstleister dafür nicht geben, ne? Weil er wird eh nicht nachgefragt, weil es ist ja kein Bedarf da so. Aber gleichzeitig kann ich mir schon vorstellen, ne, über jetzt die Möglichkeiten viel besser an Informationen ranzukommen. Social Media wird ständig größer und es kommen so viele Bilder auf und so, dass da sicherlich auch das Bewusstsein wächst und dann möglicherweise auch die Serviceleistung dem sich dann anschließen. Ne? Das wäre ja zu wünschen. Ja. Ja, spannend. Aber das ist tatsächlich ein eigenes Thema, die unterschiedlichen Möglichkeiten, den Sattelservice zu betrachten in verschiedenen Ländern, ne, und wie dann auch die, ja, die Haltung, das kommt dann noch mit rein natürlich und die, überhaupt der Umgang und das, das Verständnis zum Pferd, ne, das ist doch auch wirklich unterschiedlich in unterschiedlichen Ländern, ja, sehr spannend. Ja, kommen wir nochmal zurück zu den schönen Lusitanos. Wenn du deine Lieblinge sozusagen dann wirklich aus der Hand gibst, du hast sie gut vorbereitet, sie sind jetzt mittlerweile vierjährig, sie sind auch schon unterm Sattel vielleicht Schritt, Trab, Galopp gewöhnt, arbeiten gut in der Handarbeit mit und sind wunderbar vorbereitet für die nächsten Schritte im Leben. Was würdest du den Pferdebesitzern, die dann das Pferd kaufen oder mitnehmen, raten, jetzt gerade in Bezug auf den Sattel oder vielleicht auch darüber hinaus, was gibst du ihnen an guten Ratschlägen, sage ich mal, mit?
Also sicher jetzt so ganz allgemein nichts zu überstürzen, Geduld zu haben, sich Zeit zu lassen, aber auch nicht quasi gar nichts zu machen, also auch nicht zu sagen, oh, wenn das Pferd ankommt, ich stelle den erstmal 4 Wochen einfach dahin und dann kann er ankommen und so. Also dem Pferd gibt es auch quasi Sicherheit, es kanalisiert so alles, wenn es gearbeitet wird. Deshalb natürlich nicht vom Anhänger runter und gleich an die Longe hängen und eine halbe Stunde lang galoppieren lassen, das natürlich nicht. Aber auch nicht so, also eben einen guten Mittelweg zwischen Zeit lassen, Geduld haben, aber trotzdem was mit den Pferden machen. Der Lusitano ist ja auch ein Pferd, der möchte arbeiten, der möchte sich mit den Menschen beschäftigen. Und so dort einen guten Mittelweg zu finden. Und jetzt rein vom Equipment her empfehle ich immer, dass man halt Sachen, ja, also sich mit Experten, sage ich jetzt mal, die sich im Gebiet auskennen, die Sachen holt, die wirklich auch passen. Und da ist natürlich ein Sattel fast am wichtigsten. Also ich glaube, ein Zaumzeug selber anzupassen, kriegt eigentlich noch fast jeder hin. Also sollte man, oder sollte so sein, sagen wir es mal so. Ist nicht ganz so schmierig wie ein Sattel. Und für einen Sattel aber definitiv, weil das ist ja im Norden, sage ich jetzt mal, also so Deutschland, Schweiz, Österreich, viel einfacher als eben hier in Spanien. Da gibt es ja wirklich viele gute Sattelmarken und mittlerweile gibt es ja auch viele Lusitanos und sonstige Iberer in den Ländern, dass sich eben Sattler auch damit auskennen. Und ja, das finde ich auf alle Fälle wichtig. Und es gibt ja auch gute Sattler, die zum Beispiel sagen, okay, ich habe jetzt hier einen Sattel, den können wir gut auf dieses junge Pferd anpassen. Das passt erstmal. Und wenn er sich dann entwickelt hat, dann kann man vielleicht nochmal etwas nachanpassen. Und wenn es dann wirklich sich viel mehr entwickelt hat, dann gucken wir nach einem Maßsattel, dann gucken wir nach einem neuen Sattel oder so. Das finde ich auch immer ganz gute Zwischenschritte. Ja. Gerade mit einem jungen Pferd. Und ja, also definitiv, dass man eben, wenn man selber kein Profi ist, sage ich jetzt mal, dass man sich Hilfe holt. Ja. Und ich hole mir auch einen Sattel, also einen Sattler.
Wenn er denn dann kommt, ja.
Wenn er dann kommt, genau. Weil ich zwar schon viel auch beurteilen kann, passt das gar nicht, etc. Aber wenn ich jetzt wirklich möchte, dass der Sattel ganz sicher 100% passt oder wenn man was anpassen muss, ich kann den Sattel nicht selber. Klar. Also es gibt Sättel, da kann man ja selber auch was auswechseln und es gibt ja so gewisse Systeme. Aber ansonsten hole ich mir ja auch Experten. Ja. Und das, ich finde, das sollte man auch tun. Man sollte auch nicht den Anspruch an sich selber haben, dass man alles selber kann. Man muss nicht alles selber können. Ja. Man muss nur wissen, absolut, wo man Hilfe holt.
Genau, absolut richtig. Und ich glaube, das verunsichert schon auch sehr viele Pferdebesitzer. Man muss schon auch, ein gewisses Grundverständnis haben, um möglicherweise dem Sattler auch die passenden Fragen stellen zu können, oder? Also ich kriege ganz häufig die Frage, woran erkenne ich denn überhaupt einen guten Sattler? Ne? Die haben vielleicht schon drei, vier schlechte Erfahrungen gemacht, ne? Weil natürlich je mehr Dienstleister du hast, desto, also naturgegeben, ja, sind nicht natürlich alle 100% top, ne? Da ist dann natürlich auch ein Anteil dabei, der vielleicht nicht ganz so gute Leistung bringt. Und wenn man dann gerade an so jemanden gerät und sein Pferd dann wirklich vielleicht schon Sattelzwang entwickelt mit einem Sattel, ist das natürlich auch schwierig. Vielleicht gehen wir da noch einen Moment tiefer rein, so aus deiner Erfahrung, auch gerade mit der Zuchtlinie, die du, die ihr züchtet bei La Perla. Wo würdest du drauf achten? Also gerade was den Sattel angeht, wir haben gerade schon gesagt, die Pferde sind eher kompakt, eher etwas kürzer im Rücken. Ne? Dementsprechend muss man natürlich auf die Länge des Sattels achten, das ist sicher ganz wichtig. Aus deiner Sicht, was für weitere Punkte sind wohl noch sinnvoll oder ja wichtig, wenn man so, ich sage jetzt mal, gar keine Ahnung hat, drüber nachzudenken, was für ein Sattel da in Frage käme für einen?
Ja, das ist definitiv nicht so einfach. Also ich denke, es ist auf alle Fälle gut, wenn man auch einen Sattler holt, der eben Erfahrung hat mit solchen Pferden.
Ja.
Weil das Wichtigste ist ja wirklich einfach, dass er passt. Und wenn es dann, wenn der Sattel dann quasi aufs Pferd passt, aber viel zu kurz ist und der Reiter quasi nicht mehr reinpasst und er sitzt dann völlig hinten auf dem Hinterzwiesel drauf, ja, dann drückt der Sattel, obwohl er passt, drückt er ja dann trotzdem ins Pferd. Das geht ja nicht. Also man muss ja schon auch einen Sattel finden, der dem Reiter passt. Und dann, ja, ist es das Wichtigste, dass man jemanden findet, der sich gut auskennt mit dem Thema. Jetzt, wenn man das nicht beurteilen kann, ich glaube, ganz wichtig ist auch, aufs eigene Bauchgefühl zu hören. Mhm. Und wenn man dann so das Gefühl hat, okay, der erzählt jetzt irgendwie was, aber das ist, finde ich, ganz komisch und so, dass man dann halt auch vielleicht sagt, ey, es tut mir leid, aber das passt irgendwie nicht zusammen.
Ja.
Und das ist nicht einfach, das ist schwierig. Mhm. Also ich kann mich an eine Situation erinnern, das war aber tatsächlich in Deutschland, da kam eine Sattlerin für ein Pferd, was ich im Beritt hatte, und die Besitzerin war auch dabei, und die hat dann das Pferd angeguckt und hat irgendwie gesagt, ja, da habe ich ein paar Sättel dabei und wir können mal schauen und so, und hat dann einen Sattel aufs Pferd gelegt und gesagt, ja, der passt, jetzt könnt ihr mal Probe reiten. Und die Stute war noch nicht so weit, also die war Schritt, Trab, Galopp geritten und auch frei und sicher und alles gut, aber ich habe trotzdem auch so aus einem Gefühl raus gesagt, ich nehm sie an die Longe. Und habe die und die Besitzerin nicht draufgesetzt, weil die Besitzerin musste ja den Sattel aussuchen. Ja. Und die Stute rief ganz komisch und wir sind angetrabt und die Stute hat schon so Anstalten gemacht, loszubocken.
Ja.
Und dann habe ich durchpariert und gesagt, nee, das passt nicht.
Ja.
Und dann war die Sattlerin so ein bisschen so, doch, das passt eigentlich schon und so. Aber ja, okay, dann nehmen wir halt noch einen anderen Sattel, hat dann noch einen anderen Sattel draufgepackt, das Gleiche. Oh. Und dann ist die Sattlerin, ja, das Pferd und das Pferd ist quasi blöd.
Ja, genau.
Und dann habe ich gesagt, Moment, ich hole mal meinen Sattel, der definitiv nicht 100% passt. Deshalb wollen wir ja einen Maßsattel. Und ich meine, die Besitzerin wollte einen eigenen Sattel haben. Haben wir den draufgepackt, ja, und die lief wie ein Glöckchen, Schritt, Trab, Galopp. Und wir haben dann ihr auch gesagt, ich glaube nicht, dass wir zusammenkommen und tut uns leid, dass du umsonst gekommen bist, aber das wird nichts. Und ich glaube, dort dann quasi sich nicht einreden zu lassen, doch, wenn der Sattler sagt, es passt, dann passt's, dann fühlt sich's vielleicht nur ein bisschen ungewöhnlich an, die muss jetzt da durch und dann drückt man das durch und so. Ich glaube, da muss man echt auch auf sich selber und sein Bauchgefühl hören.
Ja.
Ist nicht immer einfach, aber ich glaube trotzdem, dass man so Sachen schon auch spürt, wenn man bei sich bleibt und auch quasi den Mut hat, dann zu sagen, nee, fühlt sich nicht gut an. Obwohl der Profi gerade sagt, passt. Nein, ich hole mir doch jetzt nochmal jemand anderes oder so.
Ich glaube, das ist ein ganz wertvoller Hinweis für viele Bereiche natürlich, aber gerade auch in Bezug auf den Sattel. Also gerade wenn du eben nicht als Pferdebesitzerin nicht so diese Tiefe an Verständnis zum Thema Sattel, Sattelfitting, Zusammenspiel, Pferd, Reiter, Sattel hast, du musst dich ja ein Stück weit verlassen auf den Profi, oder? Also du brauchst das gewisse Vertrauen eigentlich. Aber das, ja, letztendlich, woran erkennt man das, ne? Woran, oder warum kann man sich Vertrauen auf den Vertrauen fassen zu dem Experten? Und ich denke, da ist sicherlich die auch die, also das Hinhören zum Pferd hin ganz wichtig, oder? Also man kennt als Pferdebesitzer sein Pferd als, also am besten durch das tägliche Arbeiten und Beisammensein. Und das Pferd sagt da schon relativ schnell, ob was passt oder ob was nicht passt. Und das darf man dann auch wirklich ernst nehmen und auch kommunizieren, ne? Und ich denke, das ist sicherlich ein Weg und ein Schritt, auch Vertrauen fassen zu können. Aber umgekehrt auch als Dienstleister, das hören ja auch viele Sattelfitter hier zu, als Dienstleister Vertrauen zu schaffen, in ständiger Kommunikation, im Austausch zu bleiben mit dem Pferdebesitzer, zu erklären, warum man was macht, ne, warum jetzt vielleicht aber auch das Pferd so reagiert und dass man hier vielleicht Abhilfe schafft mit den und den Möglichkeiten und so transparent wie möglich ist, oder? Und und dann kann man, ja, muss man schauen und dann vielleicht auch wirklich zu einem Ergebnis kommen, zu sagen, ich habe keinen passenden Sattel für dich heute dabei. Wir müssen noch mal einen weiteren Termin machen. Ist jetzt blöd, ne? Auch wenn man jetzt gerade gern den alten dann noch verkauft hätte. Genau. Aber so ist das nun mal, ne? Und ich glaube, langfristig schafft das viel mehr Vertrauen. Und naja, das ist natürlich, jeder ist da anders. Aber also für mich ist das halt unheimlich wichtig, da auch als Dienstleister bei mir selber bleiben zu können, zu sagen, ja, ich bin jetzt mit einem guten Gefühl vom Hof gefahren, obwohl ich keinen Sattel verkauft habe. Mhm. Ja, und ja, und ich glaube, das verstehen und oder fühlen die Kunden auch und sehen sie als Vertrauensbeweis an. Ja.
Ja. Wenn alle ehrlich sind und alles nach bestem Wissen und Gewissen machen, dann kommt man auch vorwärts. Es gibt halt leider immer noch genug, die einfach einen Sattel verkaufen wollen. Ja. Und der Rest ist dann eigentlich zweitrangig und ja, das ist schade, aber ich glaube, man spürt das dann trotzdem auch, wenn man so in sich reinspürt, ob man ein gutes Gefühl hat dabei und man sollte auf seine Intuition vertrauen.
Ja,
das und es gibt viele Menschen, die es richtig gut machen und sich bemühen und so und die findet man auch.
Ja, prima. Zum Thema glückliche Pferde gehört natürlich das Equipment dazu, aber nicht nur, sondern natürlich ganz essentiell ist auch die Haltung, die Aufzucht und das Ganze drumherum, das ganze Umfeld. Und lass uns doch vielleicht nochmal etwas tiefer reingehen in dein neues Herzensthema, nämlich den Umzug der 200 Lusitanos von der jetzigen Finca von La Perla in ein neues Gebiet. Das wird ja seine Gründe haben, das macht man ja nicht einfach so. Nimm uns doch da mal mit, was ist da passiert?
Ja, nein, das macht man nicht einfach so. Ja, das hat mehrere Gründe. Wir sind hier auf 1200 Meter in den Bergen oben. Es ist ein sehr, sehr hartes, raues Klima. Mhm. Also wir haben eigentlich 8 Monate im Jahr sehr schlechtes Wetter, also schlechtes bis sehr schlechtes Wetter. Wir haben im Winter Schnee und Minusgrade und Stürme und wochenlange Dauerregen und so weiter.
Denkt
und
man das nicht in Spanien, ne? Spanien ist immer so erste Assoziation, auch schön warm, ist ja toll.
Genau.
Ja.
Genau, aber eben hier in den Bergen nicht. Okay. Und das ist für die Pferde wirklich sehr herausfordernd. Mhm. Also klar, für uns Menschen ist es auch nicht witzig, aber wenn es jetzt für die Pferde optimal wäre, dann würde ich sagen, ja gut, wir Menschen gehen da durch. Wenn es für die Pferde super ist, dann ja, das Wohlergehen meiner Pferde steht immer an allererster Stelle von allen Pferden. Es ist aber tatsächlich auch für die Pferde sehr belastend.
Ja.
Und es ist auch im Frühling oft genug schwierig, wenn die Fohlen auf die Welt kommen. Also ich plane das schon immer so, dass die eher relativ spät im Frühling kommen, damit wir hatten auch schon mal Ende April noch Schnee. Also es ist wirklich es kann sehr verrückt sein. Mhm. Wir haben letzte Woche hatten wir noch 0 Grad nachts. Mhm. Jetzt haben wir gerade ein paar Nächte, da geht es nicht mehr unter 10 Grad und tagsüber ist es schon über 20 Grad. Mhm. Jetzt am Wochenende ist wieder 0 Grad gemeldet nachts. Oh, ja. Tagsüber wird es dann aber 18 Grad. Also es ist krass und es ist wirklich belastend für die Pferde und eben auch für die Fohlen, wenn die auf die Welt kommen und dann ist es irgendwie 0 Grad und die müssen erstmal irgendwie zurechtkommen und so. Und ich kann ja die auch nicht reinholen, weil drin ist es erstens genauso kalt und zweitens, also ich hätte auch die Infrastruktur nicht, die alle reinzuholen.
Ja.
Ich finde es auch nicht ideal, die Fohlen drin auf die Welt kommen zu lassen und quasi drin, also wenn jetzt ein Fohlen auf die Welt kommt und es muss rein, dann hole ich es natürlich rein. Ich tue immer alles, damit es ihnen gut geht. Ja. Aber so rein prinzipiell ist es für die Fohlen auch besser, wenn sie draußen auf die Welt kommen, draußen groß werden und so weiter. Und was ich vorher auch angetönt habe, noch zum Klima, es ist auch so, dass dann auch fast nichts wächst auf den Weiden. Mhm. Das heißt, in richtig mega krass guten Jahren mit einem Hammerfrühling und einem richtig guten Herbst müssen wir vielleicht nur 10 Monate pro Jahr zufüttern. Aber es ist oft genug einfach mehr.
Ja. Krass.
Und das sind Unmengen an Kosten. Das sind Unmengen an Kosten. Und ja, eben dazu kommt, wie ich vorher angetönt habe, dass wir hier zu Pacht sind. Das heißt, der frühere Besitzer vom Gestüt ist quasi der Verpächter. Und vieles können wir auch nicht optimieren, was man vielleicht optimieren könnte, weil es mir nicht gehört. Weil also ich habe sehr viel Geld reingesteckt die letzten 10 Jahre und habe Sachen verbessert. Aber mehr geht quasi nicht, weil ich da an Grenzen stoße. Das sind so wichtige Gründe. Und es ist, weil ich eben so das Wohl der Pferde an allererste Stelle setze, alles, was wir wirtschaften, fließt direkt zurück ins Gestüt. Das heißt, wir haben keine Gewinne, wir haben keine Rücklagen und es ist wirtschaftlich immer wieder sehr, sehr, sehr schwierig, bis eigentlich möglich, es so weiterzuführen.
Ja.
Und das sind so Gründe, weshalb, also ich habe dann quasi mir immer wieder den Kopf zerbrochen, ja, wie kann ich es denn verbessern, kann ich wirtschaftlicher machen?
Ja.
Und was für mich halt außer Frage steht, ist, das auf Kosten der Pferde zu tun. Weil die Liste ist lang, was ich alles machen könnte, damit es wirtschaftlich einfacher ist. Aber das sind alles Punkte, die auf Kosten der Pferde gehen. Und die Punkte, die nicht auf Kosten der Pferde gehen, ist zum Beispiel eben, wenn ich mehr Land habe und vor allem besseres Land habe, was die Pferde ernährt, dass ich weniger zufüttern muss. Oder sogar Land habe, wo ich noch zusätzlich selber anbauen kann. Das ist eine Stellschraube, an der ich drehen kann. Eine weitere Stellschraube ist, dass ich Unterkünfte habe für Gäste, weil es kommen sehr viele Leute zu uns besuchen.
Das
heißt, Leute, die Interesse haben an einem Pferd. Oder aber einfach Leute, die es genießen, hier zu sein, die mit den Pferden sein mögen. Wir veranstalten auch Kurse, Seminare, also keinen Reitbetrieb, das haben wir nicht, aber so Kurse mit verschiedenen Themen der Persönlichkeitsentwicklung, also systemische Aufstellungen oder eine Schamanin kommt und gibt ein Retreat oder Tierkommunikation oder so solche Sachen. Und das alles immer so getragen von dieser wundervollen Energie von den Pferden. Und die Hoteliers und Ferienwohnungseigentümer der Umgebung sind immer sehr freundlich, wenn sie mich sehen, weil ich bringe denen sehr viel Kunden.
Genau.
Wenn wir das aber alles selber quasi, wenn das auch eine Einnahmensquelle sein könnte, die das gestüt hat, wäre das natürlich eben besser.
Ja.
Das sind alles so Dinge und ich habe eben sehr lange überlegt und sehr lange auch gesucht und was gibt es für Möglichkeiten und so weiter. Und ich habe jetzt eine Finca gefunden im Südwesten Spaniens, gar nicht weit weg von Portugal. Und dort ist das alles möglich. Also es ist wunderbares Land, wo die Pferde wirklich auch gut leben können. Es gibt auch Möglichkeit, selber Futter anzubauen. Es gibt Möglichkeiten, Ferienunterkünfte zu bauen für die Gäste, Infrastruktur für die Seminare etc. Weil hier Seminare zu planen, geht ja auch nur knapp 3 Monate im Jahr und alles andere geht eigentlich nicht, weil wir müssen Seminare planen, die man draußen halten kann, weil ich habe einen ganz kleinen Raum, wo auch mal vielleicht 10 Leute sitzen können, aber das ist kein Seminarraum, wo man dann wirklich Seminare abhalten kann.
Mal, wenn dann die Gäste auch schon so weite Wege auf sich nehmen, von Deutschland zum Beispiel, der Schweiz, Österreich, dann nach Spanien kommen, ne, dann musst du natürlich auch ein bisschen Infrastruktur bieten. Ne? Also einen warmen Raum, wo man sich aufwärmen kann oder gute Toilettenanlagen. Also ich weiß, es fängt ja bei so Basics an, oder?
Ganz genau. Ja, und wie du vorher gesagt hast, man denkt so, Spanien, schön, wunderbar. So, ich habe mal über Ostern einen Kurs veranstaltet und dann hat es geschneit. Und ich habe alle Jacken und alles, was ich hatte, irgendwie an alle Teilnehmer verteilt, weil die hatten keine dicken Jacken dabei.
Ja, die haben so gedacht wie ich. Schön warm.
Genau. Und wenn wir dann, und am neuen Standort ist das Klima viel milder.
Ja.
Und das ist für die Pferde viel weniger belastend, aber auch halt für die Menschen viel attraktiver, die dann kommen. Die können dann im Februar, März kommen und es ist 20 Grad und es ist angenehm.
Ja.
Wenn es zu Hause vielleicht eben noch nicht so ist. Und das sind alles so Gründe. Und es ist auch so, dass eben ganz viele Leute sagen, so hier in der Herde Zeit zu verbringen, das ist heilend. Heilend für Körper, Geist und Seele. Und das gibt ganz viel. Da kann man Batterien wieder aufladen. Da geht man gestärkt wieder in den Alltag zurück. Das nimmt man im Herzen mit. Und diesen Ort zu erhalten, das eine ist die Zucht, die wir erhalten möchten, weil die La Perla-Pferde einfach wundervolle Wesen sind.
Ja.
Und ich möchte gerne diese Zucht weiterführen, aber es geht dann wirklich auch um diesen Ort, dass der erhalten bleibt, dass weiterhin Menschen zu uns kommen können, Zeit verbringen können, Batterien aufladen und dann in den Alltag zurückführen. So dass das auf dieser Welt, die ja so verrückt ist, dass es auf dieser Welt immer noch so schöne Orte gibt. Genau.
Ja, wie so eine kleine Oase, ne, in der man mal wieder Luft holen kann und sich wieder neu erden kann, vielleicht auch ein Stück weit. Ja, ja, total schön. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass das ein richtig, richtig schöner Ort wird. Das kann natürlich nicht einfach so funktionieren. Sowas kostet sehr, sehr viel Geld, ne? Abgesehen jetzt natürlich von dem logistischen Aufwand, 200 Pferde durch halb Spanien zu transportieren, aber natürlich dann auch die ganze neue Existenz komplett aufzubauen wieder. Dafür hast du ein Crowdfunding auf die Beine gestellt. Erzähl doch mal, wenn jemand das hört und sagt, boah, super, das finde ich so toll, oder die euch vielleicht schon kennen und euch da auch unterstützen wollen. Was ist das Crowdfunding? Wie kann man das finden? Wie kann man euch da unterstützen?
Ja, ja, genau, sehr, sehr, sehr gerne, weil, also es ist ja ein Projekt, was wirklich für die Menschen auch ist, also wir möchten eben diesen Ort erschaffen, und das ist nicht etwas, was ich für mich mache, sondern es ist etwas für die Gemeinschaft, und deshalb ist es auch, also darf es quasi auch von der Gemeinschaft erschaffen werden. Wenn ich jetzt das Geld hätte, würde ich sofort aus meiner Tasche finanzieren, weil ich absolut, ja, es ist ja so quasi meine Vision, die auf die Erde kommen soll. Ich habe das Geld aber nicht. Und deshalb kann ich jetzt auch nicht einfach zur Bank gehen und sagen, ich brauche noch ein bisschen was dazu, den Rest habe ich, geht auch nicht. Und eben die letzten Jahre, alles, was ich erwirtschaftet habe, ist immer zurück ins Gestüt und zurück ins Wohlergehen der Pferde geflossen. Deshalb habe ich jetzt auch nicht irgendwelche großen Rücklagen, auf die ich zurückgreifen könnte. Und deshalb haben wir jetzt im ersten Schritt ein Crowdfunding angefangen. Das hat jetzt gerade vor wenigen Tagen angefangen. Und das soll so, also am liebsten kommt natürlich so viel zusammen, dass wir das ganze Projekt mit dem Crowdfunding finanzieren können. Das wäre natürlich genial, aber dann brauchen wir viele Millionen. Aber das Crowdfunding soll quasi so der erste Grundstein sein, mit dem wir dann anfangen können und weiter und den nächsten Schritt gehen können, mit dem wir dann, also eben hoffentlich kommt so viel zusammen, dass wir zum Beispiel die Finca kaufen können, dass wir dann weitere Schritte unternehmen können. Und ja, vielleicht kommt dann noch die Bank ins Spiel oder Privatinvestoren, andere Leute, die an das Projekt glauben, die das unterstützen. Auf dem Weg sind wir jetzt. Und
verstehe.
Je mehr Leute wir erreichen, je mehr Leute sagen, ey, das finde ich eine richtig gute Idee, das ist ein tolles Projekt, ich möchte es unterstützen, desto, sage ich jetzt mal, mehr können wir die Last ja verteilen. Also wenn 7 Millionen Leute sagen, ey, es ist ein Megaprojekt, ich gebe einen Euro, dann haben wir 7 Millionen und damit können wir das Projekt finanzieren.
Ja.
Wenn natürlich eine Person sagt, ich finde es toll, ja, dann muss der viele Millionen haben. Wenn er die hat, ist super.
Aber, wenn er sie gibt.
Wenn er sie gibt, genau. Aber ich, ja, das ist so die Idee. So quasi von der Gemeinschaft, für die Gemeinschaft, alle zusammen. Weil wenn wir wirklich, ja, wenn wir alle zusammen das machen wollen, dann schaffen wir das. Mhm. Alle zusammen schaffen wir das. Und deshalb haben wir jetzt erstmal mit dem Crowdfunding angefangen.
Ja. Ja, voll gut. Und ich glaube, also wenn man sich das auch nochmal verbildigt, wir haben vorhin darüber gesprochen, wie ihr eure Pferde aufzieht, also wirklich auf riesigen Weiden, riesiges Areal, fast in Freiheit und gleichzeitig diese Menschenbezogenheit, ne? Ihr seht die Pferde jeden Tag, ihr kommt hin, selbst die Fohlen schon seit der Geburt. Da ist so viel Herzblut drin, dass es nicht nur die Pferde gut haben, sondern dass sie auch gleich ein gutes Vertrauen und ein gutes Verhältnis zu Menschen finden. Zusätzlich zu eurem Anspruch, die Pferde so weit ins Leben vorzubereiten oder fürs Leben vorzubereiten, dass sie auch wirklich erst dann abgegeben werden, wenn sie 100% gut auf einer sehr, sehr guten Basis stehen. Ja, ich glaube, das ist wirklich, also nicht nur eine Seltenheit, sondern wirklich einzigartig. Und es wäre fatal, wenn es das nicht mal gäbe. Und gerade dann auch zum Thema Lusitano und dieser wundervollen Rasse. Ich kann das nur unterstützen. Ich finde das richtig großartig. Und jeder, der sich da wiederfindet und einen kleinen Beitrag leisten möchte und wie du sagtest, ein Euro reicht schon, ne? Aber 10 sind natürlich schöner oder mal 20. Ja. Den Link zum Crowdfunding, den stecken wir natürlich in die Shownotes. Da kann man relativ unkompliziert, glaube ich, PayPal oder irgendwas, die üblichen genau. Zahlungsmethoden, einen kleinen Beitrag leisten und oder auch einen größeren.
Ja, es gibt, also es ist auf Startnext, das ist so eine Crowdfunding-Seite. Wenn man dann einfach La Perla angibt, ist man sowieso gleich drauf, aber den Link findet man eigentlich im Moment wirklich überall bei uns. Und man kann entweder frei unterstützen, also man kann wirklich 1 Euro eingeben, 5 Euro eingeben oder den Betrag, den man möchte. Oder wir haben auch so Dankeschöns vorbereitet und man kann sich auch so ein Dankeschön aussuchen. Also wir machen zum Beispiel auch einen Dokumentarfilm über das Ganze. Wir haben schon angefangen zu filmen, als wir das erste Mal auf der Finca waren. Wir haben jetzt über das ganze letzte Jahr immer wieder gefilmt. Wir sind jetzt immer am Filmen. Wir werden auch dann filmen, wenn alles gebaut wird, wenn der Umzug stattfindet, wenn es eingeweiht wird und so. Und dann gibt es so einen großen Dokumentarfilm, den kann man sich aussuchen. Oder man kann in so eine Inside La Perla-Gruppe kommen, wo man dann eben ganz viel hinter den Kulissen Sachen erfährt. So kann man sich zum Beispiel auch ein Dankeschön aussuchen.
Das ist natürlich auch schön, da so mitgenommen zu werden, ne? Wenn man was unterstützt, ein Projekt unterstützt, von dem man selber auch die Vision irgendwo ein Stück weit mittragen kann, dann auch in dem Prozess und auf dem Weg mitgenommen zu werden. Das ist natürlich richtig cool. Ja, voll schön.
Ja, und es ist so, wie du vorher gesagt hast, es ist einzigartig, wie wir das Gestüt oder wie ich das Gestüt hier führe, weil eben das Wohlergehen der Pferde so an erster Stelle steht, weil ich so viel Wert auf die Aufzucht lege und so weiter. Und ich, so wie wir vorher mit den Sätteln gesagt haben, dass das Bewusstsein von gewissen Leuten einfach nicht da ist, die meinen das auch nicht böse, sie wissen es einfach nicht. Ja. Und ich möchte auch ganz viel Aufklärungsarbeit leisten, damit es den Pferden dieser Welt besser geht, damit die Leute auch merken, was braucht ein Pferd, aber auch so ein bisschen, wie ist ein Pferd eigentlich? Mhm. Weil ein Pferd, was so aufgewachsen ist, wie sie bei mir aufwachsen, sind auch vom Wesen her anders als Pferde, die quasi, ich sage jetzt mal ganz klar formuliert, in Gefangenschaft aufwachsen, sozusagen, und nie so richtig Pferd sein durften und das nie so mitbekommen haben. Und das ist mir so ein ganz großes Bedürfnis, das wirklich in die Welt rauszutragen und so für diese Pferde, für die ganze Pferdewelt was zu tun. Ja. Und das Einzige, was mich quasi daran hindert, ist das Geld, weil ich es nicht habe. Und deshalb gehe ich eben los und versuche es trotzdem.
Ja.
Und wenn es nicht klappt, dann hat es nicht sein sollen. Aber ich werde alles versuchen, was in meiner Macht steht, um das zu verwirklichen, dass ich eben weitermachen kann für die Pferde.
Ja.
Und wenn die Gemeinschaft findet, ey, das finde ich gut, weil ich liebe Pferde auch und ich möchte auch für die Pferde was verbessern. Ich kann es aber gerade nicht, weil ich arbeite, ich weiß nicht, im Pflege, als Pflegerin und helfe Menschen, aber ich kann Pferden nicht helfen, aber ich möchte Pferden gern helfen, indem sie quasi das Projekt unterstützen, helfen sie den Pferden auch.
Ja.
Und das ist mir ein ganz großes Anliegen. Ja.
Und das ist schön, wie du das sagst. Also es geht nicht nur darum, deinen 200 Pferden zu helfen, damit du dein Gestüt weiterführen kannst, sondern deine 200 Pferde stehen im Prinzip repräsentativ für die Pferde draußen, über die dann eben das Bewusstsein auch gestärkt wird. Ne? Was macht denn überhaupt eine gute Aufzucht aus? Was macht ein Pferd überhaupt aus? Ne? Und ich glaube, das ist das ist ein wundervolles Projekt und ganz, ganz inspirierend auf vielen Ebenen. Richtig, richtig gut. Also ich drücke ganz fest die Daumen und wenn ihr das unterstützen mögt und auch dahinter steht. Leonie hat auch einen ganz tollen kleinen Einstiegsfilm gemacht, den werde ich auch verlinken. Ich habe mir das angeschaut und eine kleine Träne verdrückt tatsächlich. Er ist sehr emotional gemacht, sehr gut gemacht, sehr emotional aber auch gemacht und man kriegt aber auch einen wunderbaren Einblick von dem Gestüt, von der Liebe, die da den Pferden entgegengebracht wird. Das sieht man in jedem Bild, was da ausgestrahlt wird. Also richtig schön und schaut es euch an. Leonie, ich danke dir für deine ganzen Insights und drücke ganz fest die Daumen, dass es weitergeht und dass dieser wunderbare Ort erhalten bleibt, wenn auch an anderer Stelle. Und wünsche dir und deinen 200 Lusitanos, alles Gute und vielen Dank für dein Kommen.
Danke dir sehr, vielen Dank.
Sehr gerne. Und liebe Zuhörer, ich freue mich sehr, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Freude im und am Sattel. Tschüss.